Seit der Aufnahme dieses Podcasts am 19. Februar 2026 haben sich einzelne Sachverhalte verändert. Wir möchten transparent machen, welche Entwicklungen neu sind. Nach Dossierrecherchen zu den Vorwürfen der Belästigung und Erniedrigung von Lehrlingen in der Küche hat das Hotel Interalpen nun das Arbeitsverhältnis mit dem Küchenchef und weiteren Führungskräften beendet. Also mit allen, gegen die es Vorwürfe gibt. Das bestätigt das Hotel gegenüber Dossier. Die Folge ist aber auch deshalb hörenswert, weil es nicht nur um einen konkreten Fall geht, sondern um grundlegende Machtstrukturen in der Gastronomie. Und die Frage, warum Übergriffe in hierarchischen Systemen oft so lange unbemerkt oder folgenlos bleiben. Willkommen zum Dossier-Podcast. Mein Name ist Angela Alexa. Ich darf euch heute durch das Interview führen und zu Gast bei mir ist Investigativjournalist Markus Hackspiel. Er hat im Luxushotel Interalpen aufgedeckt, dass Führungskräfte in der Küche das Lehrlingspersonal offenbar sexualisiert belästigt, rassistisch beleidigt und körperlich verletzt haben soll. Dossier liegen auch Fotos der blauen Flecke, außerdem Videos und Dokumente vor, die diese Vorwürfe stützen und die Frage aufwerfen, wer in dem vielfach ausgezeichneten Hotel die Verantwortung übernehmen wird. Wir sprechen heute über die Recherche, aber auch darüber, ob das Hotel Konsequenzen gezogen hat und welche Auswirkungen die Recherche hat. Schön, dass du da bist, Markus.
Vielen Dank für die Einladung.
Markus, wie geht's dir heute?
Angespannt von den letzten Tagen, aber ich fühle mich gut. Danke. Wie geht es dir?
Ja, auch angespannt von den letzten Tagen. Ja, die Recherche hat ja hohe Wellen geschlagen. Kannst du uns auch kurz erzählen, wie du überhaupt auf diese Geschichte gestoßen bist und wie lange du auch recherchiert hast?
Mhm. Ja, eigentlich hat alles damit begonnen, dass ich vor mittlerweile über einem Jahr über die Szenelokale Wirr und Adlerhof berichtet habe für die Wiener Zeitung. Und seither erreichen mich einfach sehr, sehr viele Hinweise zur Gastronomie und da scheint einfach sehr viel im Argen zu liegen.
Okay, also das heißt, man ist auf dich konkret zugekommen mit der Geschichte.
Mhm. Genau.
Was macht das Interalpen auch vielleicht besonders? Warum ist es, du hast geschrieben, die Champions League der Hotellerie?
Mhm. Da gibt es mehrere Gründe dafür. Der wahrscheinlich plakativste ist, Falstaff hat das Interalpen 2024 und 2025 zum besten Hotel Österreichs gekürt. Zudem aber, und da gibt es wirklich jetzt eine längere Liste an Auszeichnungen, hat auch die Küche einen Michelin-Stern, der sehr begehrt ist natürlich. Mhm. Dann gibt es die Hauben in der Küche und dann gibt es einfach ganz generell ganz, ganz viele Ratings und das Interalpen ist sowohl auf nationalen wie internationalen Ratings überall vertreten.
Mhm. Du sagst ja auch selber, es ist mit den Auszeichnungen das scheinbar beste Hotel Österreichs. Wie schwierig ist es dann, an Informationen zu kommen bei so einem exklusiven Luxushotel in Österreich?
Es ist natürlich schwierig, weil die Menschen, insbesondere die Lehrlinge, die recht jung sind, Angst haben, sowohl vom Hotel als auch vom dahinterliegenden Liebherr-Konzern. Das war nicht einfach, vor allem auch, weil alle Personen haben eine Verschwiegenheitspflicht unterschrieben. Mhm. Bedeutet, es gibt auch rechtliche Wege, um gegen sie vorzugehen, sofern die Identität offengelegt ist. Bedeutet, es war nicht immer einfach, den Leuten quasi wirklich klarzumachen, hey, wir schützen euch so gut wir können und das Vertrauen aufzubauen hat auch ein bisschen Zeit gebraucht.
Mhm. Und dann handelt es sich ja auch noch um sehr junge Menschen, oder?
Genau, ja, also die sind, das genaue Alter möchte ich nicht offenlegen, um auch ihre Identität zu schützen. Sie sind maximal 25 Jahre alt.
Mhm. Wenn wir schon dabei sind, wer steht denn im Zentrum der Vorwürfe? Was genau wird den Führungskräften im Interalpen Tirol vorgeworfen?
Im Zentrum der Vorwürfe steht der vielfach prämierte Küchenchef Mario Döring und drei ihm unterstellte Führungskräfte. Ihnen wird vorgeworfen, Lehrlinge sowohl sexualisiert belästigt, rassistisch beleidigt, auch sexistisch beleidigt, geschlagen, gezwickt, mit Spielzeugwaffen abgeschossen und auch einfach generell erniedrigt zu haben.
Die ehemaligen Lehrlinge, welche Eindrücke haben sie bei dir hinterlassen?
Das ist schwierig zusammenzufassen. Manche hat es mehr mitgenommen, manche weniger. Alle waren auch weg vom Hotel bereits und möchten ein Stück weit auch mit dieser Zeit abschließen. Und ja, es schwingt ein bisschen Angst immer mit, auch wenn sie mit mir gesprochen haben und ein Stück weit auch Erleichterung, dass irgendwie ihre Geschichten Gehör finden.
Mhm. Bei Gewalt ist es ja auch so, dass es bestimmte Muster gibt, dass auch viel davor passieren muss. Hast du Muster und Systemiken erkannt in der Belästigung, in der Gewalt?
Ja, also aus meiner Perspektive haben hier vier Männer, die eben in den Führungspositionen dann gesessen sind, ein Stück weit einfach die Übersicht verloren über das, was sie da eigentlich mit ihrer Macht anstellen und dass das nicht in Ordnung ist. Ich glaube, dass da ganz oft einfach das Gefühl verloren gegangen ist, dass das junge Lehrlinge sind, mit denen man einfach nicht so umgehen kann. Und natürlich, dann ist es eindeutig eine Grenzüberschreitung. Aber ich glaube, ganz oft waren es auch, dachten sie vielleicht, es ist ein Spaß oder so etwas. Mhm. Und da hat sich einfach eine Dynamik entwickelt und hochgeschaukelt, die dann eben zu diesen Vorfällen geführt hat.
Ja, man muss ja auch sagen, also gerade so Gewaltspiralen, Gewaltpyramiden sagen ja auch, es fängt an mit Witzen, eben mit verbalen Erniedrigungen, aber die Spitze, wenn man das nicht aufhält, kann dann eben auch bis zur Gewalt ausarten. Welche Rolle spielt auch die Hierarchie in der Küche für solche Vorfälle?
Ja, ich denke eine sehr große, weil zum einen generell in der Sterneküche sind natürlich oftmals sehr grobe Umstände bei der Arbeit. Es ist sehr stressig und es gibt eben sehr, sehr klare Hierarchien. Es ist ganz klar, wer ist der Chef, wer hat das Sagen und wer eben hat nichts zu sagen, sondern muss einfach arbeiten und zwar so hart es geht. Von dem her denke ich, die Hierarchie spielt eine ganz große Rolle, weil eben die Lehrlinge auch bereit sind, sich unterzuordnen. Sie sind bereit, viel zu arbeiten. Für viele ist Kochen auch einfach der Traumberuf und man ist bereit, das sehr viel zu opfern und schaut auch auf diese Leute auf, weshalb man recht lange vielleicht auch viel durchgehen lässt und erst irgendwann eigentlich kapiert, hey, das ist einfach nicht in Ordnung.
Mhm. Es gibt auch tatsächlich eine qualitative Studie aus Tirol, die sich mit der Gastronomie und der Hotellerie beschäftigt. Und da heißt es auch, dass vor allem die jungen Personen auch sehr abhängig sind in Tirol, weil sie teilweise auch in MitarbeiterInnenzimmern übernachten. Also da geht es ja nicht nur um die Arbeit selbst und um das Geld, sondern auch um die Unterkunft und auch die Existenz.
Ja, das ist beim Interalpen auch ganz klar der Fall. Das Interalpen, muss man sich vorstellen, das liegt wirklich weit abgelegen, umrandet von einem Wald auf 1300 Meter Seehöhe. Da ist es nicht einmal einfach, um sich schneller Pizza am Abend woanders zu holen. Man ist da wirklich einfach abgelegen. Dementsprechend sind die, wenn sie dort sind, völlig weg von allem anderen und eben auch abhängig, selbst was Verpflegung und anderes angeht, und schlafen natürlich auch da oben, weil die Dienste teilweise sehr lange gehen oder sehr früh beginnen.
Mhm. Du sprichst von Dokus, Videos, Chats, Protokollen. Wie wichtig sind denn solche Dokumente auch für die Glaubwürdigkeit der Berichte und welche Beweise liegen denn vor?
Ich denke, sie sind leider auch am Ende entscheidend dafür, dass wir berichten können, weil das ist auch oft ein Problem, dass gerade bei sexualisierter Belästigung, da gibt es oft einfach keine Beweise dafür, dann ist das Aussage gegen Aussage und dann ist natürlich auch für uns deutlich schwieriger zu berichten. In diesem Fall haben wir einfach sehr viele Indizien dafür, dass diese Berichte, die Erzählungen der betroffenen Lehrlinge richtig sind und glaubwürdig sind. Sie haben mir zum Beispiel Fotos eben vorgelegt von Dildos, die in der Küche herumstehen oder an irgendwelchen Seilen von der Decke runterhängen. Genauso aber haben wir auch Videos eben, die ein bisschen einen Einblick geben in das, wie da miteinander umgegangen wurde und eben auch wieder diese schmale Grenze wahrscheinlich zwischen Spaß und Ernst, wenn da auch Leute eben abgeknallt werden mit diesen Spielzeugpistolen, wenn sie das Menü nicht auswendig wussten. Und wir haben eben auch Protokolle vorliegen, wenn sich dann Betroffene an die Personalabteilung gewendet haben und da mal ausgepackt haben. Genau, das ist so ein grober Überblick über das, was uns vorliegt.
Das Protokoll von der Personalabteilung im Interalpenhotel Tirol hat auch aufgezeigt, dass es Fälle der sexualisierten Belästigung gegeben hat.
Genau, eben eine Betroffene hat sich dann an die Personalabteilung gewandt und dort wurde recht genau aufgenommen, was ihr widerfahren ist. Da ist die Rede eben davon, dass eine Person sich hinter dem Rücken nackt auszieht, bis zu Klopfen in der Nacht an die Türe, bis zu irgendwie Sahnespuren und Gurken, die in Penisform geschnitzt werden als Anspielungen und Nachrichten mitten in der Nacht. Und das hat einfach dann auch bei der Betroffenen dazu geführt, dass sie sich nicht mehr sicher gefühlt hat in ihrem Zimmer. Dort im Interalpen muss man sich eben vorstellen, das ist weit abgelegen, das sind Mitarbeiterinnenhäuser, da ist man irgendwie ein bisschen auch auf sich alleine gestellt. Und sie konnte nicht mehr gut schlafen dort, musste dann auch Schlafmittel nehmen und das war für sie einfach psychisch sehr belastend.
Gibt es rechtliche oder ethische Herausforderungen? Natürlich gibt es die, aber für alle, die jetzt nicht BerufsjournalistIn sind, bei der Arbeit mit so sensiblen Materialien?
Ja, zahlreiche tatsächlich. Ich würde sagen, das ist eine der größten Herausforderungen bei diesen Recherchen, dass man hier sowohl rechtlich wie eben auch moralisch, ethisch die Entscheidung trifft, mit der man selbst auch irgendwie leben kann und die auch einfach ein Stück weit dann auch korrekt ist. Und ja, da könnte man wahrscheinlich einen extra Podcast dazu aufnehmen. Das ist oft dann irgendwie kompliziert, wird auch sehr viel diskutiert und ich bin auch sehr froh, dass ich diese Entscheidungen nicht alleine treffen muss und musste, sondern hier in der Redaktion unterstützt wurde.
Wer trägt denn die Verantwortung nach der Recherche? Wie wurde auch mit den Vorwürfen intern umgegangen, vielleicht auch während der Recherche?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich bin im Oktober darauf aufmerksam geworden und habe die ersten Gespräche geführt. Und dort waren dann auch die Beschwerden bei der Personalabteilung, sind dort quasi kurz davor eingetroffen. Und ich habe dann so ein bisschen mit beobachtet und mitverfolgt, was passiert da jetzt und wollte eben auch nicht zu früh darüber berichten, weil ich mir auch dachte, schauen wir mal, wie sie damit umgehen. Unsere Anfragen und Anrufe wurden blockiert, mehr oder weniger, also nicht entgegengenommen, nicht ordentlich beantwortet. Es war für uns schwierig, wirklich die Gegenseite auch in unserem Bericht einzubringen, weil wir sie schlicht nicht gehabt haben. Es war dann eben zu Beginn so, dass keine Konsequenzen umgehend gezogen wurden, zumindest laut unseren Informationen und unseren Informantinnen, sondern eben diese dann selbst das Hotel verlassen haben, weil sie haben es dort nicht mehr ausgehalten. Das waren einfach Zustände, die waren psychisch extrem belastend für die Betroffenen. Dementsprechend sind sie gegangen und vorerst ist mal nichts passiert. Sie sind aber nicht nur gegangen, sondern sie sind auch zur Arbeiterkammer und zur Gleichbehandlungsanwaltschaft und diese beiden Institutionen, die intervenieren, so nennt man das im Fachjargon, derzeit im Interalpen. Und als die da begonnen haben, quasi mit dem Interalpen sich auszutauschen, da wurden dann auch Konsequenzen gezogen. Und gerade kurz vor unserer Veröffentlichung eben haben wir auch mitbekommen, dass jetzt tatsächlich auch einige dieser Führungskräfte rausgeschmissen wurden. Das war wirklich ein Tag quasi mehr oder weniger vor der Veröffentlichung, dass wir davon erfahren haben.
Und weiß man da schon, ob es da weitere Entwicklungen gegeben hat, ob sich mehr MitarbeiterInnen gemeldet haben bei der Arbeiterkammer in Tirol?
Ja, die Arbeiterkammer hat jetzt dann nach der Veröffentlichung, als auch der ORF Tirol dann berichtet hat, ein bisschen mehr Informationen rausgegeben. Sie haben gesagt, sie haben mit 6 Lehrlingen gesprochen, die sich eben beschwert haben über die Zustände dort. Und 7 weitere Personen aus dem Betrieb konnten diese Vorfälle bestätigen. Also die Arbeiterkammer hat mit 13 Personen gesprochen und hat so auch ein Bild bekommen, dass an diesen Vorfällen etwas dran ist.
Jetzt ist es aber so, der Küchenchef Mario Döring, der bleibt scheinbar bis jetzt eher ungeschoren, obwohl er das Küchenteam geleitet hat und auch Beschwerden bei ihm eingegangen sind. Wie schätzt du da die Konsequenzen ein?
Ich möchte jetzt nicht mutmaßen, was passieren wird in der Zukunft und wozu sich die Geschäftsführung entscheidet. Es war für uns auch recht schwierig, irgendwie die Entscheidung, wer ist irgendwo verantwortlich für das Ganze. Die Lehrlinge, mit denen wir gesprochen haben, sehen die Verantwortung ganz klar beim Küchenchef Mario Döring, der eben auch diese Führungskräfte geschützt haben soll, neben seinen eigenen quasi Tätigkeiten, die er angeblich gemacht hat. Die Geschäftsführung prüft derzeit, inwiefern er seiner Führungsrolle gerecht geworden ist. Zeitgleich sagt sie aber auch, dass an den Vorwürfen gegen seine Person nichts dran ist, beziehungsweise sie in ihren Untersuchungen festgestellt haben, dass das nicht stimmt.
Mittlerweile ist es so, dass es auch zahlreiche andere Medien in Österreich aufgegriffen haben. Stellt sich da auch die Frage der Verantwortung in den Berichten?
Mhm. Und es hat da auch eine spannende Entwicklung gegeben, weil zuerst eben wurde eher unser Bericht vorsichtig zitiert und in dem Moment, wo dann auch die Arbeiterkammer und das Land Tirol und andere sich öffentlich im ORF geäußert haben, ist ein bisschen was ins Rollen gekommen und auch andere stellen nun in Frage, dass Mario Döring noch in seiner Führungsrolle ist. Und ganz konkret hat auch die Arbeiterkammer und die Gewerkschaft bereits kritisiert, dass hier keine Konsequenzen für ihn bisher gezogen wurden.
Es spiegelt auch so ein bisschen die Gastronomie wider. Wir bekommen auch die ganze Zeit Nachrichten herein. Wir waren auf der Straße und haben wirklich, also nicht lange suchen müssen, bis uns junge Menschen auch erzählt haben, dass sie in der Gastro Erfahrungen haben von sexualisierter Belästigung bis hin zu Rassismus und Gewalt. Zudem gibt es auch Studien in Österreich, also aus Wien als auch aus Tirol. Und dann gibt es auch Metastudien, die viele Studien zusammenfassen. Wir kommen drauf, das spiegelt auch die großen Probleme der Gastronomie wider. Und du arbeitest ja auch schon lange mit diesem Thema als Journalist. Würdest du das auch so sagen?
Ja, ich würde das definitiv so sagen und finde es auch immer wieder interessant, wenn dann die Reaktionen von der Wirtschaftskammer sind eben oft, nein, das sind nur Einzelfälle, während eben andere Institutionen und auch ich würde das auch so sehen, einfach schon klar sagen, wir haben hier ein Systemproblem, wir haben ein Problem, dass in der Gastronomie sich irgendwie ein System entwickelt hat, wo es total, wie soll man sagen, normal geworden ist, dass man irgendwie Leute diskriminiert aufgrund von Geschlecht oder Hautfarbe, dass dieser ganze Stress, der dort irgendwie vorherrscht, einfach irgendwie weitergegeben wird dann an die Menschen, die halt dann oft auch ganz unten stehen in der Hierarchie. Und ja, also ich persönlich halte das auf jeden Fall für ein großes Problem.
Zusätzlich auch der Gast ist König, lese ich oft in Studien, ist auch ein ganz, ganz starkes Mittel auch, das das Ganze befeuert.
Genau, und man kann da auch irgendwie dazu vielleicht sagen, dass oftmals dort, wo es den Gästen am besten geht, geht es wirklich den Mitarbeitenden am schlechtesten. Und das ist natürlich dann irgendwie noch einmal irgendwie gravierender, wenn einfach dieser Schein überhaupt nicht zu dem Sein hinter den Kulissen passt.
Mhm. Welche Erfahrungen hast du bei den Recherchen zu anderen Betrieben gemacht? Erkennst du da Muster, wo man sagt, okay, das kommt immer wieder vor?
Ja, also es kommt einfach vor, dass die Chefitäten in der Gastronomie sich sehr unantastbar fühlen, als ob niemand sie kritisieren könnte. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Faktoren, warum das so ist. Fängt an damit, dass es sehr lange einfach keine kritische Berichterstattung zu den Zuständen gegeben hat. Wir haben das als Gesellschaft einfach hingenommen, wir haben weggesehen. Jeder irgendwie und jede wusste, in der Gastro ist es irgendwie ein bisschen zach, aber wir haben irgendwie nie einmal genauer hingeschaut und irgendwie auch betrachtet, dass das wirklich Leben zerstört, was dort passiert. Und weitere Muster, die zu erkennen sind, ist, dass an der Spitze bei allen Recherchen, die ich bisher gemacht habe, Männer gestanden sind. Männer, die irgendwo dann einfach auch in dieser Machtposition oft diese Macht völlig missbraucht haben. Und ein Stück weit ist es mir vorgekommen, sie waren wie in so einem Machtrausch auch, dass sie da gar nicht immer kapiert haben, dass das nicht in Ordnung ist, was die da machen.
Wie haben sich Machtmissbrauch, sexualisierte Belästigung, Diskriminierung auf die jungen ArbeitnehmerInnen ausgewirkt? Im Interalpen, aber auch allgemein, wie sich das auswirkt nach deiner Erfahrung?
Gravierend. Also ich bin da immer wieder sehr erschüttert, wenn man irgendwie hört, dass junge, motivierte Leute diesen Traumberuf haben, in der Sterneküche zu kochen und sie investieren da wirklich viel Zeit und auch hauen sich da einfach voll rein. Sie möchten das unbedingt und dann oben sind Chefs, die das wissen und eiskalt ausnützen, die quasi die Überstunden nicht ausbezahlen, aber halt einfach einfordern und irgendwie die Leute erniedrigen. Und das hat einfach System. Also das ist so irgendwie, man muss erstmal fertig gemacht werden. Und wenn man dann nochmal aufsteht und sich beweist, dann irgendwie ist man für die Gastro gemacht und sonst nicht. führt aber einfach dazu, dass sehr viele Menschen dieser Branche den Rücken zukehren und auch wirklich langfristig Folgen wie psychische Probleme, Burnouts, einfach Stressprobleme mit sich tragen und auch Angstzustände davon bekommen. Also ja, leider gibt es da wirklich gravierende Folgen.
Wenn man in die Studien blickt, merkt man auch schnell, dass es besonders junge Personen betrifft, also sexualisierte Belästigung als auch bis hin zur Gewalt. Würdest du sagen, dass das in deinen Recherchen auch besonders häufig vorkommt?
Ich würde sagen, in meinen Recherchen war es jetzt schon oft so, dass es junge Leute getroffen hat und dass teilweise auch ein bisschen der Fokus dann auf einzelne Personen gelegt wurde und dass einfach eben, wie vorhin kurz beschrieben, auch der Fall ist, dass Leute ganz absichtlich fertig gemacht werden, um zu schauen, ob sie hart genug sind für den Job. Dementsprechend glaube ich, das hängt auch viel mit dem zusammen. Und das ist dann eben, zum einen kann man sagen, die sind mehr sensibilisiert, zum anderen aber ist es natürlich viel schwieriger für sie aufzustehen und eben einfach mal sich zu beschweren oder sich zu trauen, etwas zu sagen. Wenn ich dran denke, ich hätte mich nicht getraut mit 15, 16 oder wahrscheinlich auch nicht mit 20, da irgendwie gegen den großen Starkoch irgendwie auszusagen. Also das bedarf wirklich viel Mut. Und den muss man erstmal zusammenbringen.
Allein auch die Einordnung, die ja erst später kommt, wenn man erwachsener wird, oder? Was passiert da überhaupt? Also auch dieses Schamgefühl, das man als junger Mensch einfach schneller hat.
Ich glaube, ganz oft merkt man es eben auch erst danach. Also diese Dinge passieren und man nimmt sie lange in Kauf, man schluckt es irgendwie runter oder eben auch man möchte ja auch eben diesen Traumberuf irgendwie dann erlangen und nimmt das dann einfach so ein bisschen mit auf dem Weg und dann irgendwann, ich glaube, das ist oft wie so ein Erwachen, kommt man so drauf, scheiße, mir geht's nicht mehr gut, ich schlafe nicht mehr, ich bin so gestresst, ich habe Albträume, ich habe Angstzustände und kapiert dann halt einfach so, so kann es nicht weitergehen und mit mir wird wirklich nicht gut umgegangen. Und das ist, glaube ich, etwas, das sehr, sehr häufig passiert. Und dann kommen eben so drastische Fehlschläge, wie wir jetzt zum Beispiel auch im Interalpen gesehen haben, nach oben drauf.
Was ja voll weit verbreitet ist, sind auch so Täter-Opfer-Umkehrsprüche wie "If you can't stand the heat, leave the kitchen" oder so. Kennst du das? Ja, die sich so total manifestiert haben in der Gastro und in der Hotellerie, die jeder irgendwie auch so hinnimmt, aber die eigentlich schon alles aussagen.
Ja, definitiv. Also nach der Recherche zum Konstantin Filippo, zum Sternekoch in Wien, hat das Gastromagazin gas.at getitelt, die Spitzengastronomie ist kein Streichelzoo. Und da habe ich mir auch gedacht, ja,
ja
das na gut, schon, ja. Darum geht es jetzt auch wieder nicht. Also es geht nicht darum, dass wir den Stress kritisieren oder sonst etwas in diesen Küchen. Das kann ich verstehen. Und ich verstehe auch, wenn da mal vielleicht jemand lauter wird, das sind jetzt alles noch keine Dinge, über die ich da jetzt öffentlich berichten würde. Aber wir reden hier schon von anderen Zuständen. Wir reden hier von teilweise strafrechtlichen Dingen. Und da geht es nicht um ein bisschen Ausrasten oder sonst was.
Gab es Momente, die dich besonders schockiert oder betroffen haben, auch die letzten Jahre oder auch jetzt bei der Recherche?
Ja, mich betrifft eigentlich immer, wenn ich einfach höre, dass Leute mit 18, 19, 20 Jahren ihren Traum aufgegeben haben. Ich finde das immer sehr, sehr traurig zu hören, irgendwie, dass man einfach so früh schon entromantisiert wird von dieser Berufswelt und irgendwo sagt, ja, ich mache was anderes, das hat keinen Sinn mehr und einfach wirklich so früh schon so fertig sind. Und das reicht von eben der psychischen Belastung, aber auch bis hin zu körperlicher Belastung. Das haben wir jetzt noch gar nicht so erwähnt, aber stundenlang in dieser Küche stehen. Und wir haben hier teilweise in manchen Sternelokalen Arbeitsstunden bis zu 18 Stunden an einem Tag. Wenn man da steht und schneidet, das macht natürlich auch die Gelenke und einfach den Körper kaputt. Und da habe ich auch Leute getroffen mit Anfang 20, die halt ja Bandscheibenvorfälle und andere Probleme einfach da wirklich die Körper ordentlich auch darunter geleitet haben.
Welche Lehren ziehst du aus der Recherche für Journalismus und auch vielleicht ArbeiterInnenschutz?
Ich glaube, wir können alle versuchen, hinzusehen, hinzuhören und irgendwo auch darauf aufmerksam zu machen, dass das nicht in Ordnung ist. Und im Journalismus haben wir oft das Problem, dass wir keine Zeit haben für so ausführliche Recherchen und zeitgleich sehen wir aber, wenn es dann irgendjemand macht, dann bewegt das die Leute, das interessiert die Leute und die Leute merken auch, hey, das bringt schon etwas, zum darüber zu sprechen, auch öffentlich zu sprechen. Und das ist ja ein Stück weit auch der letzte Schritt, sage ich mal, wenn man halt merkt, hey, alle anderen Wege führen zu nichts, dann glaube ich, kann Öffentlichkeit helfen, um eben Missstände auch langfristig hoffentlich und kurzfristig auch zu beheben.
Diese ganzen Auszeichnungen, haben die überhaupt einen Wert in Österreich?
Das ist eine schwierige Frage, wo ich noch keine endgültige Meinung habe und nicht alle über einen Kamm scheren möchte. Mein erster Eindruck ist es sehr wohl, dass viele Auszeichnungen einfach gegen Geld vergeben werden und dann nicht genau hingesehen wird. Aber möchte mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Welche nächsten Schritte würdest du dir wünschen, auch rechtlich, gesellschaftlich, politisch, dass die Lage vielleicht in Zukunft besser wird für junge Menschen in der Gastronomie oder generell für alle Menschen in der Gastro?
Mhm. Ja, ich finde es mal prinzipiell eine gute Entwicklung, dass auf solche Recherchen reagiert wird, auch von politischer Seite. Das Land Tirol hat die Auszeichnung zurückgezogen, beziehungsweise vielleicht hat es auch das Interalpen abgegeben, so genau weiß ich das jetzt nicht, welche Aussage da stimmt. Jedenfalls, es kommen Reaktionen, auch das Ministerium hat in diesem Fall auf unsere Recherche reagiert und solche Missstände auch verurteilt. Und ich würde mir wünschen, dass man sich dieses System genau anschaut und eben einfach die Hebel auch irgendwie schafft, dass man was bewirken kann. Und das natürlich muss man sich die Frage stellen, in einem so großen Betrieb wie dem Interalpen, wohin führt eben so eine Beschwerde von Lehrpersonen, Lehrlingen? Das ist schwierig für die Lehrlinge, sich überhaupt zu beschweren. Dann werden irgendwie so die ersten Versuche als zickig zum Beispiel in diesem Fall bewertet und abgetan, da muss man nochmal den Mut zusammennehmen, zu einer noch höheren Ebene quasi gehen und oftmals am Ende irgendwie heißt es dann, ja, das ist halt deine Sicht und wir können da jetzt nicht wissen, was wirklich passiert ist und tut mir leid, aber wenn du jetzt irgendwie so klare Konsequenzen forderst, können wir das leider nicht bieten. Und da muss man, glaube ich, einfach nochmal sensibler werden, genauer zuhören, wenn Menschen sowas berichten und nicht davon ausgehen, dass die was erfinden, sondern wirklich da mal kritisch nachforschen, Untersuchungen anstellen. Und ich glaube, oft passiert das einfach zu spät. Und man könnte da, denke ich, ab einer gewissen Größe in Unternehmen einfach Regeln einführen, wie man mit solchen Sachen umzugehen hat. Gibt es natürlich auch, da muss man wiederum kontrollieren, warum werden die nicht eingehalten. Mhm. Und ja.
Was können junge Menschen, die da vielleicht auch zuhören oder Menschen, die in der Gastro arbeiten oder in der Hotellerie arbeiten, tun, wenn sie ähnliche Erfahrungen machen?
Natürlich macht es erstmal Sinn zu versuchen, innerhalb vom Unternehmen darauf aufmerksam zu machen, hey, mir passiert etwas, das nicht in Ordnung ist. Wenn das natürlich von ganz oben irgendwo passiert, ist es oft schwierig, dass Konsequenzen gezogen werden oder auch schwierig, sich zu äußern. Darum haben wir zum Glück auch Anlaufstellen wie die Arbeiterkammer oder auch die Gleichbehandlungsanwaltschaft. Da können wir, denke ich, sicher auch was verlinken hier noch im Podcast. Es gibt einfach vertrauliche, anonyme Beratung und auch rechtliche Unterstützung und man muss keinesfalls diese Dinge durchkauen. Es gibt Leute, an die man sich wenden kann. Und wir im Journalismus, ich finde, unsere Aufgabe ist es dann halt an einem Punkt eben hinzuweisen, hey, das läuft hier schon länger so, das hat System, das sind Missstände und auch die Leute ein Stück weit zu warnen, das ist nicht vielleicht der beste Betrieb, um dorthin zu gehen. Und da kann man sich natürlich auch immer gerne an uns wenden. Wir gehen auch vertraulich und anonym mit allem um. Genau, das wäre vielleicht so mein Appell. Und ja, habt Mut.
Dankeschön, Markus, für den Podcast heute, dass du hier zu Gast warst und für deine Recherche.
Ich sage Dankeschön.
Das war der Dossier-Podcast. Mein Name ist Angela Alexa und alle Hintergründe und die Recherche von Markus Hackspiel findest du auch auf dossier.at. Du hast Hinweise für uns? Melde dich gerne per Mail an office@dossier.at.